Am Freitag hatten wir mit unseren Kollegen unser traditionelles Treffen am Ende des Jahres. Wir saßen so alle beisammen, nachdem wir alle irgendwann mal viel zu spät alle eingetrudelt sind, weil manche, ich weiß nicht, wie viele Runden drehen mussten, bis sie es gefunden haben, viele Umwege fahren mussten wegen Sperrungen, wegen Baustellen, wegen Unfällen und so weiter. Ja, und das ging dann auch wieder bis in die Nacht hinein und irgendwann gegen eins, kurz nach eins, waren wir dann unterwegs nach Hause. Eine Kollegin fuhr vor mir, ich hinterher, habe zwischendurch verpasst, nach links abzubiegen, bin dann weitergefahren. Ja, irgendwann sind wir dann in der Innenstadt angekommen, in Dieringhausen, und standen an der Ampel. Und da ist die Kollegin dann kurz ausgestiegen, kam zu mir und sagte so, ich fahre jetzt geradeaus und du musst dann gucken, musst halt rechts oder links. Ja, gut, ich guckte dann auf die Schilder, wo ich hin muss, abbiegen, losfahren. Das Auto will nicht losfahren, Gas gegeben, irgendwie los, zweiten Gang. Ich denke, gibt's doch nicht. Bis jetzt war es eigentlich richtig gut. Ich habe vom Schnee eigentlich nichts bemerkt, so bin überall gut durchgekommen, ob Berg oder Tal, war alles egal. Und jetzt ging plötzlich nichts mehr. Langsam, das Auto fuhr quasi so quer, nicht ganz, aber zumindest so angewinkelt. Und ich musste dann aufpassen, dass ich die Autos, die an der Seite parkten, dann nicht erwische. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ist es hier in der Innenstadt so viel glatter als vorhin? Oder was ist jetzt los? Ja, hab dann aber gemerkt, ich bin doch in die falsche Richtung abgebogen. Bin also runter von der Straße, um zu wenden. Und da kam dann auch noch auf den Parkplatz, wo ich war, ein Auto entgegen. Dann bin ich stehen geblieben. Und ihr ahnt es möglicherweise schon. In dem Moment, wo ich wieder losfahren wollte, stellte ich fest, ich habe die Handbremse angezogen an der Ampel. Und deswegen ging es nicht weiter. Ist ja klar. Ich bin die ganze Strecke mit angezogener Handbremse gefahren. Ja, nachher ging es dann auch relativ unkompliziert weiter. Ich bin dann noch gut zu Hause angekommen, war alles kein Problem. Ja, aber in diesem Moment, da war ich gebunden, so wie wir es in diesem Sketch auch gehört haben, dass man gebunden ist und nicht weiterkommt, sich nicht befreien kann. Ja, und darum soll es heute gehen. Ich lese uns Psalm 40 für den Chormeister, ein Psalm Davids. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich heraus aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu treulosen Lügnern. Zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne mit uns. Herr, mein Gott, nichts kommt dir gleich. Wollte ich von ihnen künden und reden, es wären mehr, als man zählen kann. An Schlacht- und Speisopfern hast du keinen Gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Gerechtigkeit verkünde ich in großer Gemeinde, meine Lippen verschließe ich nicht, Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht im Herzen. Ich spreche von deiner Treue und Hilfe. Ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit vor der großen Gemeinde. Du, Herr, verschließt mir nicht dein Erbarmen. Deine Huld und Wahrheit mögen mich immer behüten. Denn Leiden ohne Zahl umfangen mich. Meine Sünden holen mich ein. Ich vermag nicht mehr aufzusehen. Zahlreicher sind sie als die Haare auf meinem Kopf. Der Mut hat mich ganz verlassen. Gewähre mir die Gunst, Herr, und reiß mich heraus. Herr, eile mir zur Hilfe. In Schmach und Schanden sollen alle fallen, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen. Vor Schande sollen alle schaudern, die zu mir sagen, dir geschieht Recht. Alle, die dich suchen, frohlocken. Sie mögen sich freuen in dir. Die dein Heil lieben, sollen immer sagen, groß ist Gott, der Herr. Ich bin arm und gebeugt, der Herr aber sorgt für mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, säume doch nicht. Ja, David verfasst diesen Psalm, der vermutlich aus zwei unterschiedlichen Zeitabschnitten aus seinem Leben stammt und beschreibt so seine Situation, was er so erlebt hat und vor allem, was er mit Gott erlebt hat. Und er beginnt damit, dass er sagt, beharrlich habe ich auf Jahwe geharrt und er hat sich zu mir geneigt und meinen Schreien gehört. David wartete auf Gott, auf seine Hilfe. Vermutlich denkt er daran, wie er vor Saul fliehen musste und immer wieder fliehen musste, sich verstecken musste, aus einem Ort in den anderen, in Todesangst sich bergen musste bei fremden Königen und so immer wieder um Hilfe geschrien hat. Und er sagt aber, beharrlich habe ich auf Jahwe geharrt. Er hat nicht nur einmal gebetet und dann war es gut, sondern immer wieder. Er hat gewartet auf Gott. Harren heißt ja auch warten. Und zwar beharrlich wartet er auf Gott, auf die Hilfe Gottes. Und hier gibt er ein Zeugnis und sagt, ja, Gott hat gewirkt. Gott hat in meinem Leben Wunder getan. David sagt, er hat mich herausgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. So ist das mit uns Menschen. Was David hier andeutet, er zeigt hier, wir Menschen sind sicherheitsbedürftige Wesen. Wir brauchen diese Sicherheit in unserem Leben. Wir brauchen etwas Festes. Wir brauchen Halt. Gerade jetzt, am Ende des Jahres, so in den letzten 2-3 Monaten, kommt immer wieder Werbung. Autoversicherung, noch günstiger, Autoversicherung und noch günstiger und da vergleichen und hier abschließen. Das zeigt, der Mensch sucht nach Halt und ja, sucht nach dieser Sicherheit. Hier betrifft das vielleicht einen Gegenstand, aber dennoch, wie viele sonst Versicherungen gibt es ja noch? Bis dahin, dass wir Lebensversicherungen abschließen, als ob man sein Leben sichern könnte. Gut, man weiß, dann sichert man etwas für die, die zurückbleiben würden in diesem Moment bei einer Lebensversicherung. Selbst hat man ja nicht wirklich viel davon. Aber der Mensch braucht Sicherheit, braucht Halt. Und so wie David das hier beschreibt, die Bilder, die er verwendet, Ich denke mal, der wusste ja, wovon er redet. Denn damals waren die Straßen und Wege noch nicht so befestigt, wie es heute ist, sondern die mussten durch Feld und Tal und Wiesen, durch Waldwege in den Bergen auf unwegsamen Gelände, zwischendurch auch durch Morast und Schlamm. Und da war man schon froh, wenn man irgendwann doch wieder festen Tritt gefasst hat. Ich musste jetzt wieder denken an unsere Reise nach Omsk, Omsker Gebiet. Und dann waren wir mit dem Bus unterwegs nach Apollonowka. Und es hat geregnet. Und ja, da waren die Straßen ziemlich verschwemmt. Die Spurrinnen richtig tief, alles voll Matsch und Wasser. Wir fuhren und fuhren und irgendwann rutschten wir dann doch noch zur Seite in die Böschung und hingen so da. Zum Glück waren wir schon in der Nähe und wurden dann da herausgeholt. Da kam dann der Kasim Sotka 700. Die Älteren kennen es vielleicht. Ein Fahrzeug, dem macht dieser Schlamm dann aber nichts aus. Als der kam und nach der Versammlung, die wir dann da gestaltet haben, hat er uns dann mit sich genommen und hat uns gezogen durch Feld und Wiesen. Der brauchte keine Straßen. Mit unserem Bus zusammen fuhr er, bis er uns dann auf eine befestigtere Straße herausgezogen hatte. Und dann konnten wir weiterfahren. Aber bis dahin konnten wir nichts tun. Da standen wir da und kamen nicht durch. Und wir wussten nicht, wie kommen wir überhaupt wieder zurück nach Solnzowka, dahin, wo wir dann übernachtet haben. Ja, und David schreibt hier, ich brauche Halt, festen Halt unter den Füßen. Oder vielleicht noch ein anderes Bild. Es gibt ja diese Spiele, wo man dann, wo die jungen Männer und Frauen bestimmte Parcours absolvieren müssen und dann immer weiter kommen müssen und dann auf Zeit auch noch etwas erklimmen müssen. Und unter anderem gibt es dann solche Wassergräben, wo man über Bretterbalken oder ähnliches drüber laufen muss. Die sind aber mitnichten fest, sondern sie schwimmen auch irgendwo so und die springen dann von einem aufs andere und ganz viele landen zunächst mal im Wasser, bis sie da überhaupt durchkommen. Und so denkt man, da ist doch Halt, da ist doch etwas, da kann ich drauf treten, da bin ich sicher, da komme ich dann durch. Aber mitnichten, wenn dieser scheinbare Halt unter den Füßen wegrutscht, liegt man wieder im Schlamm, im Wasser und hat keinen Halt mehr und muss wieder zusehen, wie man da herauskommt. Ja, und so ist es auch in unserem Leben. Wir versuchen, unser Leben zu gestalten und irgendwie alles zu organisieren, in jedem Bereich unseres Lebens irgendwo Sicherheit zu schaffen, dass wir sagen, so das läuft, das läuft, das läuft noch nicht so gut, aber da bin ich auf gutem Wege und versucht. Und plötzlich merkt man, ein Schicksalsschlag und schon sind wir wieder aus der Spur und dann läuft es wieder nicht, dann ist man vielleicht wieder komplett raus und muss sein Leben wieder von neuem gestalten und wieder von neu beginnen und neu aufbauen. Wie macht man das? Dass man vielleicht, so wie David hier schreibt, doch einen festen Halt hat. Wie David schreibt, er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, hat meine Schritte befestigt. Ich gehe sicher und kann sicher auftreten und ich komme ans Ziel. Aber wie geschieht das? Wie geht das, dass wir jetzt im Schnee fahren und merken zwischendurch, oh, da rutscht was weg? So, aber dann weiß man doch, auch wenn in diesem Moment etwas Unsicherheit da ist. Aber darunter, da ist eine befestigte Straße, da kann ich fahren. Irgendwann komme ich raus, spätestens wenn der Schnee weg ist, können wir wieder sicher fahren. Und dann merken wir, man braucht ein Fundament, etwas, worauf man bauen kann. Man braucht etwas Festes, was durchgehend uns hält. Nicht nur so inselweise, nicht so punktuell, sondern da hat man einen festen Halt durchgehend in unserem Leben. So, und David sagt, das hat Gott ihm gegeben. Da hat Gott eingegriffen und hat ihm diesen Halt gegeben. Und zwar warum? Weil David nicht aufgegeben hat. Aber auch nicht, weil David so gut war und alles von sich aus selbst geschafft hat. Er hat viele Fehler auch in der Phase gemacht. Aber wonach er immer wieder suchte, war Gottes Nähe, Gottes Beistand. Beharrlich habe ich auf Jahwe geharrt, auf ihn gewartet. Und er hat mein Schreien gehört, er hat sich mir zugeneigt und hat mich herausgeholt, hat mir einen festen Halt gegeben. Und nun sagt David, wo er das erreicht hat: In meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Und viele werden es sehen und sich fürchten und auf Jahwe vertrauen. Und das ist das Gute. Wenn man dieses Fundament hat, dann gibt Gott ein neues Lied, das wir singen können. Ja, wie sieht unser Lied aus in unserem Leben? Denke da an Bruder Gerhard Hamm, der immer wieder darüber gepredigt hat und sagte, ja, das Klagelied. Das Klagelied hat 1000 Verse, das Murrenlied. Aber ein neues Lied zu singen, Gott zu loben, ihn zu preisen, das ist das neue Lied, was man singen kann, wenn man Gottes Hilfe erfahren hat im Leben. Und vor allem, wenn man gemerkt hat, er hat mir einen Halt gegeben. Ein Halt, der nicht nur hier für dieses Leben reicht, sondern mich trägt, auch hindurch, bis in die Ewigkeit. Und wir haben noch gehört, dass David uns zum Vertrauen auf Gott aufruft und er sagt, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Beziehung zu Gott und dieser Sicherheit in unserem Leben, dass man Gott vertraut. Und so ruft David aus: Glückselig der Mann, der Jahwe zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Stolzen und zu denen, die zur Lüge abweichen. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Jahwe, mein Gott. Nicht kann man sie der Reihe nach dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. Auf Gott kann man vertrauen und sollen wir vertrauen. Das ist das, was Gott uns gibt, das, was uns Halt gibt in unserem Leben, dieses Vertrauen. Und zwar, warum auch das, sagt David hier, weil Gott so groß ist und so wunderbar. Und David hat immer wieder Gottes Größe, sein Eingreifen erlebt. Und er sagt, ich sehe und beobachte das, was Gott alles getan hat, was er tut und was er vorhat. Und es ist wunderbar. Es sind so viele Wunder. Man kann wirklich diesem Gott vertrauen, auf ihn sein Vertrauen setzen. Nicht auf irgendetwas anderes, auf Menschen oder irgendwelche Götzen oder irgendwas Sonstiges. Es ist alles lügenhaft und hält nicht. Das trägt nicht. Aber auf Gott kann ich wirklich vertrauen. Auch wenn ich manchmal auf Gott warten muss und beharrlich warten muss. Aber letztendlich stellt Gott meine Füße auf einen Felsen. Und Gott ist so groß, sagt David, und zwar so groß, dass seine Wunder unzählig sind. Und David sagt, ich würde ja gerne davon erzählen, welche Wunder ich beobachtet habe, was ich so alles erlebt habe mit Gott. Aber ich kann es nicht. Denn das würde Gott nicht recht darstellen. Es wäre Gottes nicht würdig, wenn ich auch anfangen wollte. Ich weiß eigentlich auch nicht, wo ich anfangen soll, denn dieser Wunder sind so viele, dass ich nicht wüsste, wo ich beginnen sollte, um Gott zu loben. Und weiter schreibt David, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Ich muss immer wieder staunen über David. Für seinen Weitblick, vielmehr aber auch noch, wie gut er damals schon die Gedanken Gottes durchschaut hatte und wie viel er beobachtet hat. Wahrscheinlich bezieht er sich, wenn er das erwähnt, dass er sagt, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust, sondern Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da dachte er vermutlich an diese Situation, wo Saul gefordert war und wo Saul versagt hatte. Und als Samuel dann zu ihm kam, dann sprach er, das können wir nachlesen in 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sagte, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer. Hinhören, besser als das Fett von Widdern. Ich denke, dass David hier daran gedacht hatte und es vielleicht sogar noch tiefer begriffen hat, dass er sagte, Gott hat die Schlacht- und Speiseopfer, aber auch das Brand- und Sündopfer angeordnet. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern Gott möchte diese lebendige Beziehung, die entsteht durch das Hören. Ein Ohr hast du mir gegraben, könnte man es mehr oder weniger wörtlich übersetzen, was hier steht. David sagt, ich will hören. Ich will nicht nur immer wieder Opfer bringen und diesen Gottesdienst gestalten und vielleicht irgendwo in einer Routine verfallen darin. Nein, es ist mir noch wichtiger, dass du, Gott, zu mir sprichst, dass ich höre, was du sagst, dass ich höre, was dein Wille ist. Und es schließt hier mit ein, dass ich auch gehorsam bin deinem Wort gegenüber, dass ich das auch lebe, was du sagst. Und da ruft David aus und sagt, und da sprach ich, siehe, ich komme. Wenn ich das Wort Gottes höre, sagt David, dann bin ich bereit, dann gebe ich mich hin. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens, unseres Glaubenslebens, dass wir uns hingeben. Gott hingeben und bereit sind, mit ihm zu leben. das ist etwas, was zu unserer Sicherheit beiträgt und was uns festen Halt gibt. Wenn wir uns Gott hingeben und uns auf sein Wort verhalten, auf sein Wort verlassen und danach leben, danach tun. Und David sagt, siehe, ich komme. Ich höre nicht nur, nein, ich stehe auf, ich gehe. Ich gehe dahin, wo es gefordert wird. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Ein etwas schwieriger Ausdruck hier, zumindest in dieser Stelle, wo ich nicht so zweifelsfrei sagen kann, was David hier damit meint, wie er sich, was er oder wie er diesen Ausdruck auf sich bezieht, was er damit sagen möchte. Möglicherweise sagt er im Gesetz, da steht, was ich tun soll. Da steht der Ruf, da steht, was Gott von mir fordert. Und das will ich tun. Siehe, ich komme, da steht es geschrieben und ich will danach tun. Denn dein Wohlgefallen, dein Willen, mein Gott, will ich tun, sagt David. Dein Wohlgefallen ist meine Lust. Das ist das, was mir Freude macht. Und was mein Leben ausmacht. Und dann das Erstaunliche zu dem Zeitpunkt, wo David das schreibt. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Nicht nur, dass er es gehört hat im Heiligtum während der Gottesdienste dort. Nicht nur, dass er vielleicht diese Schriftrollen irgendwo besessen hat. Und sie hatte und nachlesen konnte. Nein, sie sind ein Bestandteil seines inneren Wesens geworden. Er hat sie verinnerlicht in seinem Herzen, mit seinem ganzen Sein hat er das Wort Gottes aufgenommen, das Gesetz. Und deshalb kann er sagen, ich will gehorsam sein, ich gehe, ich komme, mein Herr. Und ich tue das, was du von mir verlangst. Welche Verantwortung auch immer du mir auferlegst. Ich komme. Ich bin bereit. Und das Schöne an dieser Stelle ist, dass David hier einen prophetischen Blick weit nach vorne richtet. Und hinweist auf etwas noch viel, viel Gewaltigeres und viel Größeres. Nämlich auf Jesus Christus, denn diese Stelle ist dem einen oder anderen bekannt, denke ich. Wir finden sie in Hebräer 10, Verse 5 bis 10. Hier heißt es, darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert. Doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt der Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran keinen Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. So hebt Christus das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Und so können wir noch besser verstehen, was hier gemeint ist. David gibt sich hin, gibt sich Gott hin, gibt sich seinem Volk hin für die Menschen um ihn herum, ist bereit, die Verantwortung des Königs zu übernehmen, auch wenn es viel von ihm abverlangt hat. Aber noch viel mehr hat Jesus getan. Und Jesus sagte auch einst, ja, ich komme, so wie es von mir geschrieben ist, dass ich kommen werde, dass ich Errettung und Erlösung den Menschen bringe. Ja, ich komme, zu tun deinen Willen. Und hier finden wir den eigentlichen Grund, das eigentliche Fundament. Denn was wir Menschen schaffen können, ist Stückwerk. Aber wenn Gott etwas tut, dann ist es wirklich stabil und wirklich gut. Und durch sein Sühneopfer hat Christus den Grund gelegt. Den Grund, der uns durch das ganze Leben wirklich tragen kann. Und darauf können wir aufbauen. Darauf können wir wirklich Sicherheit gewinnen und Sicherheit aufbauen. Das trägt uns durch das Leben und wir können es gestalten. Dann wirft uns nicht mehr so schnell etwas aus der Bahn. Natürlich kann es auch dann passieren, dass man irgendwo ins Rutschen kommt, so wie es mir letzten Freitag oder Samstagnacht geschehen ist. Es kann durchaus passieren. Aber wenn man dieses Fundament hat, dann steht man auch bald wieder auf einem festen Grund und hat einen sicheren Halt. Und David geht weiter und schildert, was wichtig ist in diesem Zusammenhang, was ihm noch geholfen hat auf seinem Weg mit Gott, auf seinem Leben mit Gott. Er schildert, was seine Hingabe noch weiterhin bedeutet, auch im Einzelnen. Vers 9 und 10. Ich habe die Gerechtigkeit verkündet in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Jahwe, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen. Deine Güte und deine Wahrheit nicht verhehlt vor der großen Versammlung. David, genügt es nicht, einfach nur zu sagen, ich habe so viel Wunderbares mit Gott erlebt. Und er hat mir in meiner Not geholfen, hat mich errettet. Und jetzt lebe ich sicher mit ihm. Sondern David sagt, das will ich verkündigen. Ich will verkündigen, wie Gott ist, was Gott ausmacht, nämlich Gerechtigkeit, seine Treue, die Treue, die diese Rettung verschafft hat, seine Güte und die Wahrheit. Und es geht auch noch weiter. Du, Jahwe, halte deine Erbarmung nicht von mir zurück. Deine Güte und deine Wahrheit lass beständig mich behüten. Auch hier weiterhin Güte und Wahrheit. Und ich erinnerte mich dann an den Vers in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Auch das bezieht sich auf Christus. Und hier heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Eins der größten Geheimnisse Gottes, für uns Menschen unergründlich. Wie kann es sein, dass diese so wichtige Eigenschaften Gottes wie Gnade und Wahrheit oder Gerechtigkeit, dass sie in einer Person vereint sind, und zwar zu 100%. Versuchten wir Menschen es, so klappt es manchmal, Aber viel eher geschieht es, dass wir entweder auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Entweder wir sind zu gütig oder wir sind zu gerecht und achten zu sehr auf die Wahrheit und vergessen die Liebe, vergessen die Gnade, vergessen die Güte. Aber Gott vereint diese gewaltigen Eigenschaften, diese Wesenszüge in sich, in ihrer Vollkommenheit und legt es uns vor. Und wir können uns danach richten und wir können sicher sein, in Christus können wir beides erfahren. Und das ist etwas Wunderbares, wo wir wirklich sicher sein können. Wo wir sagen, ich kann gehen, weil Gott mir Gerechtigkeit verschafft hat. Und ich weiß, auch wenn ich irgendwo falle, dann ist Gottes Güte, da ist Gottes Gnade da und sie fangen mich auf und richten mich wieder auf. Und ich kann weitergehen. Ich kann aufstehen und weitergehen mit Gott, mit seiner Hilfe. Und was Gott da geschaffen hat oder geschafft hat in Jesus, ist gewaltig. Wir haben letztens im Hauskreis über Kolosser 3 gesprochen, haben es gelesen. Und hier heißt es, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und dann geht es weiter, Vers 5, darum tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden, die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Hier sehen wir, wie Gott handelt und was Gottes Prinzipien sind, wie er es gestaltet. Er fordert nicht einfach und sagt, du, ich habe dir vergeben, aber jetzt gib dir Mühe. Jetzt mach mal und seh zu, dass du es richtig machst. Nein, Gott sagt, ich schaffe die Grundlage, nämlich in Christus, in seinem Tod. Und indem wir eins geworden sind mit Christus in seinem Tod, sind wir gleichzeitig der Sünde gestorben. Und dadurch haben wir diese Möglichkeit, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind, haben wir diese Möglichkeit, das, was noch störend ist in unserem Leben, wirklich abzulegen und abzutun. Weil wir ja unter der Herrschaft Gottes stehen, der in uns dieses Wollen zum Guten auch bewirkt. Aber es gibt nicht nur diese Möglichkeit, die Gott uns hier schafft, sondern es ist auch eine Notwendigkeit, die Gott eingerichtet hat, dass er sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerecht gesprochen und du stehst nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Aber deswegen ist es auch deine Verantwortung, nun nach dem zu leben, was das Leben in Gott, was dem Leben in Gott entspricht und dein Leben dementsprechend zu leben. Und so gibt Gott eine Grundlage. Er sagt, es ist notwendig, das solltest du tun, aber er lässt uns dabei nicht auf sich allein gestellt, sondern er trägt es. Und jetzt kommt der zweite Teil des Psalms, vermutlich zu der Zeit geschrieben, wo David dann wieder in Bedrängnis war, nämlich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom, der ihm ja nach dem Leben trachtete. Und David schreibt, denn übel bis zur Unzahl haben mich umgeben, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. David merkt, da ist etwas da, was stört auch immer wieder. Nicht nur das Leid, was er erfährt, aber auch die eigene Unzulänglichkeit macht ihm hier zu schaffen. Und dann ruft er aus, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Also von all dem Leid, von all dem, was er da erfährt, verliert er den Überblick. Er hat keinen Durchblick mehr, sagt er. Und wendet sich wiederum an Gott. Lass dir gefallen, Jahwe, mich zu erretten. Jahwe, eile zu meiner Hilfe. Lass sie beschämt und mit Scham bedeckt werden, allesamt, die nach meinem Leben trachten, es wegzuraffen. Lass zurückweichen und zu Schanden werden, die gefallen haben an meinem Unglück. Lass sich entsetzen, ob ihrer Schande, die von mir sagen, ha, ha, ha. Lass fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen, die deine Rettung lieben. Lass stets sagen, erhoben sei Jahwe. Beharrlich habe ich auf dich geharrt, sagt David. Und hier zeigt er es, wie er es meint. Lass es dir gefallen. Lass es geschehen, Herr. Wirke doch. Lass, dass es geschehen kann, dass alle, die dir vertrauen, die auf dich bauen, die ihr Leben mit dir gestalten wollen, dass sie fröhlich sind, dass sie deine Größe erkennen durch dein Eingreifen und dass sie ausrufen können, erhoben sei Jahwe. Ich aber bin elend und arm. Der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Erretter bist du, mein Gott. Zögere nicht. Ich habe es schon angedeutet. Wir kommen wieder zu dem Anfang. Denn David sagt, ich allein, ich als Mensch, so groß, so befähigt, so gut wie ich auch bin, ich bin elend und arm. Aber der Herr ist für mich da. Der Herr ist meine Hilfe. Er ist mein Retter. Und zum Schluss dann aber, Herr, zögere nicht. Denn ich warte ja beharrlich auf dich. Ich weiß, du kommst vielleicht nicht sofort. Vielleicht kommt deine Rettung nicht im gleichen Augenblick. Und alles wird wieder gut. Das nicht. Einige Zeit muss man vielleicht auch ausharren in einer Situation und sie ertragen und sich versuchen, auch da durchzuschlagen und immer wieder sich an Gott wenden. Herr, zögere nicht, aber ich tue das, was ich kann, nämlich beharrlich, voller Vertrauen, voller Hingabe und in der Verkündigung der Wahrheit, der Gerechtigkeit Gottes und seiner Gnade. Ich warte auf Gott. Und so kann ich auf diesem Fundament, das Gott mir gibt, sicher sein. Und sicher sein, dass er auch in dieser Situation mich wieder herausheben wird aus der Unsicherheit, aus dem Schlamm und meine Füße auf festen Boden stellen wird. Amen.